Liebe Geschwister, wir wollen heute mit Gottes Hilfe weiterfahren, auch in der Betrachtung des ersten Korintherbriefes. Wir haben ja das letzte Mal diesen Abschnitt miteinander betrachtet, 1. Korinther 13, die zweite Hälfte. Und wir wollen uns daran erinnern, dass der Korintherbrief ja ein ganz, ganz wichtiger Brief ist, in dem der erhöhte und verherrlichte Herr Jesus Christus, von dem wir auch im Lied gesungen haben, die Gemeinde unterweist in der Art und Weise, wie sie zusammenkommen sollen, wie sie Gott verherrlichen durch ihren Dienst für den Herrn aneinander, durch die Gemeinschaft, die sie haben. Wir wissen, dass der Korintherbrief ausgeht immer wieder von gewissen Missständen, die sich damals bei den Korinthern fanden, weil sie fleischlich waren, weil sie noch unreif waren und nicht die Berufung, zu der sie berufen wurden, so richtig verstanden haben. Wir wissen aber auch, dass wir selber auch in vielen Dingen in einem fleischlichen Zustand sind, dass bei uns auch manche betrübliche Mängel und Missstände sind und dass deswegen dieser Korintherbrief auch uns heute sehr, sehr viel geistlich zu sagen hat. Wir haben gesehen, dass mit dem Abschnitt 1. Korinther 12 der Apostel Paulus begonnen hat, gewisse Missstände im Gebrauch der Gnadengaben zu korrigieren, die damals in der Gemeinde der Korinther aufgetreten waren. Wir haben gesehen, dass der Apostel Paulus in 1. Korinther 12 uns gezeigt hat, dass Gott verschiedene Arten von Gnadengaben in der apostolischen Gemeinde gab, unter anderem auch solche Dinge wie Prophetie, Sprachenreden, Wunderheilungen, verschiedene andere Gaben. Und dass das Problem war, dass die Korinther diese Gaben auf eine fleischliche, eigensüchtige Art und Weise gebraucht haben. Sie wollten prahlen und prunken mit den besonderen Gaben, die sie hatten. Ganz besonders war das ein Problem mit den Gaben der Prophetie und des Sprachenredens. Und da haben sich Einzelne in den Vordergrund gestellt, haben es kam zu Neid und Streit und Zwietracht. Manche haben gesagt, naja, der mit dieser Gabe, der gehört eigentlich gar nicht dazu, den brauchen wir nicht. Und Paulus muss deutlich machen, dass alle Gläubigen eine Gnadengabe empfangen haben für die Erbauung des ganzen Leibes. Das ist übrigens auch das Hauptanliegen des Apostels Paulus in diesem ganzen Abschnitt, dass der Leib des Christus, die Gemeinde, doch aufgebaut wird, dass sie gesund wachsen kann und dass dazu eigentlich alle Glieder, alle Geschwister in der Gemeinde gleichermaßen beitragen sollten und können. Und dass jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Und dass auch die Gnadengaben, die vielleicht äußerlich etwas weniger in den Vordergrund treten, dennoch genauso für das Gedeihen des Ganzen wichtig sind. Wie zum Beispiel jetzt auch die Gnadengaben, zum Beispiel der Diakonie. Also wenn ein Bruder, eine Schwester den Auftrag verspürt, sich zum Beispiel um die Blumen in der Versammlung zu kümmern oder darum, dass der Teppich gereinigt wird oder dass die Wischtücher in den Toiletten nachgefüllt werden. Das sind auch wichtige Aufgaben. Es ist nicht nur wichtig, dass gepredigt wird. Ja? Und wenn das eine fehlt und wenn der eine meint, der andere sei nicht wichtig, dann wird der Geist Gottes betrübt und die Gemeinde leidet als Ganzes Schaden. Ja? Also diese Ermutigung, dass doch jeder an seinem Platz auch seinen Beitrag leisten sollte zum Gedeihen des Ganzen, die finden wir gerade in 1. Korinther 12 sehr deutlich. 1. Korinther 13 haben wir gesehen, dass der Apostel diese Missstände und diese Einbildung der Korinther auf ihre besonderen sensationellen Gaben auch dadurch korrigiert, dass er sagt, schaut mal her, diese Gaben, auf die ihr euch so viel einbildet, die wird Gott demnächst wegnehmen. Die sind gar nicht als bleibende Gaben für die ganze Zeit gedacht, sondern sie werden, wenn die vollkommene Offenbarung der Ratschlüsse Gottes im Neuen Testament kommt, weggetan werden. Sie sind letztlich ein Übergang, sie sind auch unvollkommen in ihrer Art und Weise, sind Stückwerk und deshalb braucht ihr euch auch darauf nichts einbilden. Viel wichtiger als diese besonderen, sensationellen Gnadengaben ist die Liebe, die uns verbinden sollte und die uns auch treiben sollte, dem Herrn gemeinsam zu dienen. Das war so etwa der Akzent im 13. Kapitel und nun kommen wir zum 14. Kapitel. Und dort fährt der Apostel fort, Missstände und falschen Gebrauch von Gnadengaben zu korrigieren. Und er konzentriert sich hier ganz besonders auf eine Gabe, die auch heute sehr, sehr prominent im Vordergrund steht in bestimmten Kreisen, nämlich auf das Sprachenreden oder Zungenreden. Das war eine Gabe in der frühen Gemeinde, die Gott gegeben hatte. Aber es ist ganz deutlich, dass die Korinther diese Gabe nicht richtig benutzt hatten. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Manche Kritiker, auch der Lehrposition, wie ich sie vertrete, vom Aufhören dieser Prophetie und Zeichengaben behaupten, ja, wir würden das 14. Kapitel des 1. Korintherbriefs aus der Bibel reißen wollen. Das ist natürlich absolut nicht der Fall, sondern es ist ein sehr wertvolles, inspiriertes Kapitel, in dem wir ganz wichtige und wertvolle Lehren über neutestamentliches Gemeindeleben finden und unter anderem auch ganz wichtige Unterscheidungsmerkmale finden zwischen dem echten Sprachenreden der Apostelzeit und dem gefälschten Sprachenreden in der Pfingst- und charismatischen Bewegung heute. Ich werde da noch näher drauf eingehen. Ich lese einfach mal den ersten Abschnitt aus dem 14. Kapitel des 1. Korintherbriefes vor. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt oder übersetzt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Vielleicht zunächst mal etwas zu dieser Natur des Sprachenredens, das hier angesprochen wurde. Ich werde nachher noch etwas ausführlicher drauf kommen. Das war eine übernatürliche Gabe. Wie sie funktioniert hat, finden wir in Apostelgeschichte 2. Dort sehen wir ja, dass diese Jünger aus Galiläa, die ja relativ wenig Bildung besessen hatten, plötzlich angefangen haben, unter der Wirkung des Heiligen Geistes, der ausgegossen war, in fremden Sprachen zu sprechen. Und zwar in Fremdsprachen heidnischer Völker. In den Sprachen der Elamiter, der Mesopotamier und so weiter. Und es waren Sprachen, die diese Leute niemals gelernt haben konnten. Ja? Die Juden, die dort zusammenkamen an diesem Fest in Jerusalem, kamen ja aus der Diaspora, aus der Zerstreuung. Das heißt, aus allen Ländern des damalig bekannten Römischen Reiches. Sie waren mit diesen Sprachen vertraut. Jeder mit der Sprache, in der er sozusagen aufgezogen war. Und sie haben gemerkt, diese Jünger aus Galiläa reden plötzlich perfekt elamitisch. Das gibt's nicht, das kann nicht sein. Ja? Und das war ein Wunder. Das war eine Gabe, die durch den Geist gewirkt war, die war nicht natürlich. Das muss man immer sehen. Alle Gnadengaben sind Geisteswirkung. Das heißt, der Unterschied zwischen einer rhetorischen, menschlichen Rednergabe und der Gabe der Wortverkündigung ist, das eine ist rein menschlich und kann sogar Schaden anrichten im Reich Gottes, wenn es ungeheiligt gebraucht wird. Das andere ist eine Gnadengabe, die auch einem Menschen gegeben werden kann, der von Natur aus überhaupt nicht reden kann. Ist öfters vorgekommen, hat Gott öfters gefallen, sie gerade solchen Menschen zu geben, die im normalen Umgang kaum ein normales Wort richtig rausspringen konnten. Ja? Aber sie konnten reden, wenn der Geist Gottes sie zur Verkündigung gerufen hat. Also das war eine übernatürliche Gabe, nicht etwas Angelerntes, nicht eine Sprachbegabung, sondern die Gabe, dem Sprecher unbekannte Fremdsprache fließend und klar zu sprechen. Diese Gabe war ein Zeichen. Das sagt ganz klar die Ankündigung dieser Gabe. In Markus 16 finden wir die Ankündigung in Evangelien. In der Apostelgeschichte finden wir das Beispiel dafür und in den Lehrbriefen finden wir die Erklärung. Das ist ja eigentlich immer wieder so ein Muster. Und diese Gabe war die Befähigung, in fremden Sprachen heidnischer Völker zu sprechen. Und diese Gabe war eigentlich ein Zeichen, und ein Zeichen richtet sich immer an die Ungläubigen. Wir finden das nachher noch in den Versen 21 und 22. Das Sprachenreden der Bibel war an die Ungläubigen gerichtet, und zwar hauptsächlich an die ungläubigen Juden. Dennoch hatte das Sprachenreden auch eine gewisse Funktion in der Gemeinde. Eigentlich sind ja in der Gemeinde keine Ungläubigen, sondern Gläubige. Und in der Gemeinde sollen die Gläubigen einander erbauen. Das ist eigentlich die Hauptfunktion der Gemeindeversammlung. Sehen wir auch dann noch im Weiteren. Aber es kam vor, dass einzelne Gläubige praktisch dort in Sprachen öffentlich gesprochen haben. Das Problem war, sie wollten zeigen, was für eine wunderbare Gabe sie hatten. Und dann haben sie angefangen, zum Beispiel 10 Minuten in Altchinesisch zur Versammlung zu reden. Das Problem ist natürlich, dass das niemand verstanden hat. Nicht einmal sie selbst. Und dann kam der Nächste und hat gesagt, ich kann das auch. Und dann hat der Nächste in Elamitisch gesprochen. Und der Übernächste vielleicht in irgendeiner Maya-Sprache. Ja? Und dann waren 30 Minuten in der Versammlung vergangen und es war noch kein einziges verständliches Wort gesprochen worden. So müssen wir uns das vorstellen. Und Paulus sagt hier, Leute, so geht es nicht. Ihr missbraucht diese Gnadengabe Gottes. Ihr gebraucht sie nicht verständig, nicht so, wie Gott sie gemeint hat, sondern ihr missbraucht sie, um euch vor der Gemeinde zu produzieren. So geht es nicht. Ja? Wenn jemand spricht in der Gemeinde, und das ist ein Grundsatz, den wir auch uns beherzigen sollten, dann muss es zur Erbauung der Gläubigen sein. Und es muss auch verständlich sein. Man kann das durchaus auch auf manche Vorträge vielleicht beziehen, die in der eigenen Sprache gehalten werden, aber in einer so abgehobenen, mit Fremdwörtern durchsetzten Theologensprache, dass niemand mitkommt. Ja, auch das wäre nicht im Sinne von 1. Korinther 14. Ja. Aber hier geht es um wirklich eine Reden in einer heidnischen Fremdsprache, ein Wunder, ein Zeichen, aber in der Gemeindeversammlung nicht am Platze, weil die Gemeinde es nicht verstanden hat und nicht erbaut wurde. Ja. Wenn wir also lesen, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung. Ich denke nicht, dass das hier Geistesgaben heißt, sondern dass es eigentlich darum geht, das Wort Pneumatika ist auch ein anderes Wort als Gnadengaben, dass es darum geht, dass wir danach streben sollten, dass der Heilige Geist kräftig wirken kann in unseren Versammlungen. Und ich denke, das ist zum Beispiel schon ein Anliegen, das können wir ganz unabhängig von der Fragestellung, die speziell hier angesprochen wird, auch für uns ganz ernst und wichtig nehmen. Schaut, wenn jemand spricht und verkündigt, dann ist es im Grund leerer Schall und Rauch, selbst wenn es wirklich biblisch und bibeltreu ist, wenn der Geist Gottes nicht an den Herzen wirken kann. Wenn der Geist Gottes nicht in dem Redner wirken kann, sodass er die Dinge wirklich in einer erbaulichen und geistlichen Weise sagt. Und es ist auch nutzlos, wenn der Geist Gottes nicht an den Hörern wirken kann. Und ich denke, das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Es ist die Verantwortung jedes Verkündigers, dass er sich da wirklich vor dem Herrn prüft, dass er sich reinigt, dass er wirklich auch in einer Herzenshaltung vor Gott steht, wenn er verkündigt, dass der Geist Gottes wirken kann. Ich möchte da vielleicht noch mal kurz zurückkehren zu 1. Korinther 2, zu diesen Ausführungen des Apostels Paulus über seine Wortverkündigung in Korinth. Da sagt er ja, so bin auch ich, meine Brüder, am Anfang Vers 1 folgende, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als gekreuzigt. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Die Pfingstler und die Schwärmer sagen hier, oh, der Paulus hat da Wunder getan bei den Korinthern. Das ist überhaupt nicht wahr. Da geht es nicht um Heilungswunder und irgendwelche solche sensationellen Kraftwirkungen, sondern vorher sagt der Apostel Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Er sagt, wir wollen in Vers 17 das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also es geht um die Wortverkündigung, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes stattfindet, sodass dieses Wort etwas bewirkt beim Hörer. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2, dass die Herzen derer, die die Predigt des Apostels Petrus gehört haben, durchbohrt wurden. Da passierte etwas. Die haben gefragt, was sollen wir tun? Das ist vollmächtige Verkündigung in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass die Menschen nicht unberührt, gleichgültig herausgehen, wenn das Wort verkündigt wird und sich unterhalten über das Wetter von gestern und das Fußballspiel von morgen, sondern dass sie getroffen werden. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die muss uns beugen und uns demütigen, hier auch in unserer Versammlung und insgesamt in unserer Zeit, dass das Wort Gottes so vielfältig verkündigt wird. Wisst ihr, ich komme ja in Russland, deutsche Gemeinden. Dort war es oft eine große
ein Gnadengeschenk, dass das Wort überhaupt verkündigt wurde. Dort sind einfache Geschwister oft stundenlang gelaufen, um eine Wortverkündigung zu hören, um Gemeinschaft zu haben. Es war oft verfolgt, die Polizei hat Versammlungen geschlossen. Aber das Wort, wenn es verkündigt wurde, war in Kraft und hat die Menschen getroffen. Und hier haben wir eine Fülle an Gelegenheiten, das Wort Gottes zu hören. Wir sind in manchem übersättigt, aber das Wort hat nicht mehr diese Kraft, weil der Geist Gottes nicht mehr so viel Raum hat zu wirken. Und das ist, denke ich, hier auch der Punkt. Wir sollen danach trachten, dass der Geist Gottes, wenn wir zusammenkommen, in Kraft wirken kann. Dass wirklich Erbauung geschieht. Dass wir getröstet, gestärkt, aber auch ermahnt, überführt aus der Versammlung kommen und nicht schon wieder an die nächste Vergnügung und das nächste fleischliche, menschliche, äußerliche gucken, was jetzt im Programm ist. Jetzt haben wir die Versammlung abgehakt. Waren wir mal wieder in der Gemeinde. Versteht ihr? Ich denke, das ist wichtig. Wir sollen danach trachten, dass der Geist Gottes in vielfältiger Weise an den Herzen der Einzelnen wirken kann. Und ein ganz besonderes Mittel, das der Geist Gottes gebraucht, ist die Weissagung. Auch dazu möchte ich etwas kurz sagen. Aus meiner Sicht ist hier Weissagung eben dieses allgemeine Reden zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wir finden das ja in Vers 3. Das ist also unterschieden von dem eigentlichen Prophetendienst. Wir haben das ja gesehen in Kapitel 12. Die Propheten haben Offenbarungen bekommen. Offenbarungen von Gott. Wirkliche Botschaften, wie auch ein Prophet Jesaja, so spricht der Herr. Aber das allgemeine Weissagen konnte jeder Gläubige ausüben. Auch die Frauen an ihrem Ort. Ja? 1. Korinther 11 haben wir ja gesehen. Und dieses allgemeine Weissagen war ein geistgeleitetes Reden zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das ist sicher eine wichtige Qualität auch der Wortverkündigung. Es gibt in der Wortverkündigung verschiedene Akzente. Lehre, Ermahnung und Weissagen. Lehre, das ist mehr die Erklärung der grundsätzlichen Zusammenhänge. Ermahnung, das ist die Anwendung des Wortes Gottes auf unser praktisches Leben. Das ist das, was wir nicht so gerne mögen, ja. Wenn jemand auch sagt, guck mal her, dieses Bibelwort bedeutet für dich konkret das und das, ja, dann sagt man, oh, das ist aber gesetzlich, das wollen wir aber nicht hören. Aber das ist auch wichtig, ja, dass das Wort angewandt wird, dass man sagt, schau mal her, das Bibelwort muss Folgen haben in deinem Leben. Du kannst es nicht einfach nur mit den Lippen bekennen und bewegen. Und Weissagung, nun ich denke, Weissagung ist, dass der Geist Gottes einen Redenden so leitet, dass er auch in die verborgene Situation eines anderen hineinsprechen kann, ihm eine Hilfe, einen Hinweis, einen Trost weitervermitteln kann, ohne dass ihm das selber überhaupt bewusst ist. Das war ja auch eine Funktion der Propheten im Alten Testament, dass sie die Menschen ermahnt haben, indem sie das Verborgene ihres Herzens aufgedeckt haben. Wir finden das nachher in 1. Korinther 14. Was passiert, wenn alle Weissagen in einer Versammlung, dann wird das Verborgene des Herzens eines Zuhörers offenbar. Und er beugt sich vor Gott. Schaut, und ich denke, das bedeutet, dass wenn wir wirklich darum beten, dass der Geist Gottes wirken kann in unserer Wortverkündigung, dass dann derjenige, der redet, vielleicht Dinge anspricht, von denen er gar nicht weiß, warum er sie sagt. Das ist vielleicht irgend so ein Nebensatz. Aber irgendjemand in der Gemeinde, vielleicht sogar manche, trifft das und sie wissen, jetzt bin ich gemeint. Jetzt hat Gott zu mir geredet und ich weiß jetzt, wo ich in dieser oder jener Frage dran bin. Ja? Also das gehört auch mit zu den ganz nüchternen biblischen Geisteswirkungen, nach denen wir streben sollten. Dass unsere Verkündigung, aber auch unser persönliches Zeugnis, unser Austausch so gestaltet ist, dass der andere angesprochen wird, getröstet wird, erbaut wird. Nicht, dass wir meinen, wir hätten eine Vision und eine Offenbarung von Gott, sondern wie gesagt, diese Art von Weissagung geschieht in der Regel völlig unbewusst. Das heißt, und wir haben das selber schon öfters erlebt, in einem Gespräch sagt irgendjemand irgendeinen Nebensatz und plötzlich merkt man, das ist bei mir hängen geblieben. Das war ein ganz konkretes Reden, wo Gott mich getröstet hat, wo Gott mir geholfen hat in der Frage, wo ich nicht mehr weiter wusste. Oder in einem Punkt, wo ich wirklich Leid und Not hatte. Ich hoffe und denke, dass manche von euch das auch bezeugen können, dass das schon so gewesen ist im Umgang mit Geschwistern. Wie gesagt, Weissagung in dieser Form kann auch in Unterhaltungen, auch wenn man sich besucht und gegenseitig austauscht, geschehen. Aber natürlich nur dann, wenn wir auch wirklich geistliche Inhalte in unseren Gesprächen haben. Ja? Das ist oft nicht der Fall. Wir reden oft über viel Oberflächliches und Weltliches und Äußerliches. Das hat auch seinen Platz, aber das hilft nicht zur Erbauung. Dann kann keine Weissagung stattfinden. Ja? Also das hebt der Apostel hier hervor. Redet durch den Geist geleitet, so dass der andere erbaut und ermahnt und getröstet wird. Und auch hier dieses Gleichgewicht. Manche Brüder sind Spezialisten für Ermahnung. Ich hoffe, ich bin das nicht, auch wenn ich den Wert der Ermahnung immer wieder betone. Ja? Also es geht nicht nur darum, zurechtzuweisen und zu korrigieren. Das ist eine Sache, die ist wichtig, weil der Mensch hat es nicht gerne und er braucht es aber. Aber genauso wichtig ist der Trost und die Ermunterung, der Ansporn, die Erbauung, dass das geistliche Wachstum gefördert wird. Durch unsere Gespräche, durch unsere Verkündigung, auch vielleicht, und das ist auch so eine Sache, wenn wir freien Dienst haben, dass zum Beispiel auch mal ein Bruder den Mut hat, vielleicht nur 4 Sätze zu sagen. Ja? Sind manchmal dann 4 Sätze, wenn der Herr Gnade schenkt, ist da vielleicht mehr Substanz drin für manche als in dem Rest der Predigten. Ja? Dass man also auch da sieht, Gott kommt es nicht darauf an, dass da eine geschliffene, ausgearbeitete Predigt gehalten wird, sondern Weissagung kann auch darin bestehen, dass man nur etwas in wenigen schlichten Sätzen weitergibt, was einem auf dem Herzen liegt von Gott. Und Gott kann es gebrauchen, um die anderen zu erbauen. Also dieses Reden zu den Herzen unter der Leitung des Geistes Gottes, das war dem Apostel Paulus wichtig für die Gemeindeversammlung. Und er hat gesagt, schaut, dafür brauchen wir Raum, nicht dafür, dass ihr in unbekannten Sprachen plappert, und euch selber produziert vor der Versammlung und sie empfängt keine Auferbauung. Der große Akzent ist, alles muss zur Erbauung aller Geschwister dienen, wenn wir zusammenkommen. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, Vers 2. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Also das war der Punkt. Ja, wenn jemand in Altchinesisch hier einen Vortrag halten würde, 5 Minuten, dann wäre das zwar eindrucksvoll, jeder würde sagen, oh, hätte ich nie gedacht, dass der das kann, aber es würde niemanden erbauen, weil niemand es versteht. Ja, vielleicht ist irgendwann mal ein Chinese da, der würde sagen, ja doch, das war eine schöne Erbauung, es wurden die großen Taten Gottes verkündigt, aber alle anderen haben es trotzdem nicht verstanden. Und deswegen sagt Paulus, schaut, ihr redet, wenn ihr da vorne steht, ihr redet ja gar nicht für die Menschen um euch herum, ihr redet für Gott. Gott versteht es, was ihr sagt. Ja, es war ja eine göttliche Gabe, aber für die anderen sind das Geheimnisse. Ja? Wenn ihr aber weissagt, wenn ihr in verständlicher Sprache das Wort Gottes auslegt und anwendet auf die Herzen, dann geschieht Erbauung, Ermahnung und Trost. Wenn du in einer Sprache redest, dann erbaust du nur dich selber. Ich denke, wir müssen das so verstehen, dass es ein Tadel war. Schau, du produzierst dich, du baust dich hier auf vor den Leuten und was meinst, was, wie toll du mit deiner Gabe bist. Aber wenn du weissagen würdest, dann würdest du die Gemeinde erbauen und darauf kommt es an. Ja? Wir werden ja nachher noch sehen, das Sprachenreden war ein Zeichen und es geschah nicht zur Selbstauferbauung. Das ist kein magisches Mittel, das ist übrigens ein typisch heidnisches Denken. Das auch steckt hinter dem dämonischen Sprachenreden, das es ja auch gibt, dass man sagt, wenn ich irgendeine mystische Laute von mir gebe, so ekstatische Laute, dann durchströmt mich eine Kraft und ich selber werde da praktisch veredelt und erbaut und größer. Ja, das ist aber nie im Wort Gottes enthalten. Ja, das mechanische Plappern von unbekannten Worten kann uns nicht erbauen. Ja, was uns erbaut, ist Gebet und Bibellesen. Ja, das finden wir in der Bibel, aber nicht das. Versteht ihr? Also das war der Punkt. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Und darauf kommt es an, dass die Gemeinde erbaut wird. Und deswegen sagt er, ihr könnt ruhig alle in Sprachen reden. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt oder übersetzt. Also Auslegung heißt eigentlich Übersetzung. Es ging darum, wenn schon eine Sprachenrede in der Gemeinde da war, dann musste die übersetzt werden, dann konnte der Inhalt, nämlich die großen Taten Gottes, Apostelgeschichte 2, tatsächlich auch die anderen erbauen. Das war zwar trotzdem nicht toll, weil man trotzdem 5 Minuten lang Fremdsprache hatte, aber man hatte wenigstens die Übersetzung davon und konnte etwas damit anfangen. Ja, deswegen, wenn, dann eben übersetzt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, es sei durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre. Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt. Wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also hier wird es nochmal bestärkt, was ich schon gesagt habe. Paulus tadelt diese Korinther, die da in fremden Sprachen vor der Gemeinde geredet haben, ohne Übersetzung, und sagt ihnen nochmal, schaut, ihr müsst doch einen klaren, verständlichen Ton abgeben. Wenn hier alle versammelt sind, um das Wort Gottes zu hören, dann könnt ihr nicht einfach irgendetwas plappern, was niemand versteht. Ja? Das ist anstößig, das ist nicht der Sinn der Sache, wenn ihr zusammenkommt. Ihr müsst verständlich reden. Wie gesagt, das können wir also auch grundsätzlich erfassen. Verständliche Rede ist etwas ganz Wichtiges, damit die Gemeinde erbaut wird. Ich denke, das ist auch wichtig. Mir ist es jedenfalls wichtig geworden, wenn auch eine Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Das ist ja auch so ein Punkt. Es wird manchmal gesagt, die Brüder, die warnen vor der Endzeitverführung, die Gefahren aufzeigen, auch zum Beispiel charismatische Verführung, Bibelkritik, Ökumene, diese ganzen Dinge, die in unserer Endzeit immer mehr um sich greifen, dass die lieblos wären und hart und dass man doch solche Töne eigentlich gar nicht bräuchte. Es gibt manche, die verkleiden ihre Kritik in einem etwas unverständlichen, konstruktiven Rahmen. Da gibt es dann Leute, die sagen, die 12, die 10 Stärken der charismatischen Bewegung und die 10 Schwächen der charismatischen Bewegung. Das klingt wunderbar ausgewogen, aber eine Verführungsbewegung hat keine Stärken. Ich kann auch nicht sagen, die Zeugen Jehovas haben die Stärke und sind vorbildlich, weil sie so viele Besuche machen und so eifrig sind. Das stimmt nicht, ja? Sie sind eifrig im Ausbreiten des Verderbens und sie sind uns kein Vorbild. Sie haben nichts Gutes, ja? Gläubige Christen, die in gesunder Weise dem Herrn dienen und vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, das ist eine ganz andere Sache. Aber wisst ihr, wenn in der Endzeitgemeinde es nicht auch einen deutlichen Posaunenton gibt und auch klare Warnungen, wer wird sich dann zum Kampf rüsten? Ja, das ist also, denke ich, schon auch so anwendbar. Aber der Punkt hier ist vor allen Dingen, es muss ein klarer Sinn in allem meinem Reden sein, wenn ich zur Gemeinde rede. Ich muss die Geschwister erbauen. Sie müssen verstehen, was ich sage. Und wir sollen danach trachten, eifrig danach trachten, dass der Geist Gottes durch unser Reden wirken kann, dass die Gemeinde erbaut wird. Vers 12. Und nun behandelt Paulus einen weiteren Missbrauch und ein weiteres Problem. Es gab offensichtlich einige Korinther, die haben auch das Sprachenreden zum Gebet genutzt. Das heißt, in der Gebetszeit standen sie auf und haben eben auch irgendwie auf Babylonisch ein Gebet gesprochen. Und auch da gibt es ein Problem. Das behandelt der Apostel Paulus jetzt. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann oder übersetzen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so bete zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Also auch der Apostel Paulus sagt hier eigentlich, dass hier, wenn jemand in einer Sprache betet, dass das nicht in Ordnung ist, dass das verkehrt ist. Und zwar einfach deshalb, und das ist auch eine wichtige Lehre für uns als Gemeinde, weil die Gemeinde als Ganzes betet, wenn sie als Ganzes zusammen ist. Einer ist der Sprecher, aber die ganze Gemeinde soll sich eins machen können mit dem Gebet und Amen sagen können. Und deshalb sollte das, was in der Gemeinde gebetet wird, auch für alle verständlich sein. Auch das ist, denke ich, wichtig. Ich denke es manchmal, also in den russlanddeutschen Gemeinden kommt es durchaus vor, dass dann liebe Geschwister auf Russisch beten, weil sie es einfach nicht anders können. Und ich habe da schon auch mal eine Versammlung miterlebt, wo viele auf Russisch gebetet haben. Ich meine, ich konnte da kein Amen dazu sagen. Ja, es war für mich ein ungewohnter Eindruck. Und ich habe etwas von dem gemerkt, was da sicher auch der Fall gewesen ist. Die Geschwister fühlen sich ausgeschlossen, wenn jemand da in einer fremden Sprache betet. Zumal, wenn das anders könnte. Ja, das in dem Fall war das ja was anderes. Aber es geht darum, im Gebet soll der Geist des Menschen und der Verstand zusammenwirken. Das haben viele Mystiker nicht verstanden. Die charismatischen Schwärmer sagen, jawohl, es gibt ein Gebet im Geist und ein Gebet im Verstand. Und für die ist natürlich völlig klar, das Gebet im Geist, das Zungenreden, ist besser als das Gebet im Verstand. Aber so hat es Paulus nie gemeint. Es ist doch so klar, wenn wir als Kinder Gottes mit unserem Vater reden wollen, und das ist ja Gebet, dann ist es ja völlig widersinnig, wenn jetzt mein Kind käme und würde mir einen auswendig gelernten lateinischen Vers vorsagen, statt zu sagen, Papa, ich habe Hunger, ich brauche etwas. Ja? Das wäre ja unsinnig, das wäre ja gar keine Gemeinschaft, gar keine Mitteilung dessen, was das Anliegen ist. Ja? Und das ist eigentlich so logisch wie nur was, dass es für Gebet unsinnig ist, wenn es in einer dem Betenden und den Zuhörenden unbekannten Fremdsprache geschieht. Ja, also Paulus sagt, schau, beim Gebet sollen Geist und Verstand gleichermaßen beteiligt sein. Ja, genauso beim Singen. Wir sollen Dinge singen, die wir verstehen, hinter denen wir auch stehen können. Und wir sollen auch eben die anderen mit einbeziehen in unser Gebet, damit sie Amen sagen können. Und nun geht es weiter in Vers 18. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige, im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Das ist eigentlich der Schlüsselabschnitt in dem ganzen Kapitel, was das Verständnis des biblischen Sprachenredens angeht. Paulus sagt ihnen hier, schaut mal, ihr müsst verstehen, was ihr tut in der Gemeinde. Ihr müsst bewusst zur Erbauung der Gemeinde eure Gaben einsetzen. Ihr könnt nicht sein wie die kleinen Kinder, die damit spielen, was sie geschenkt bekommen haben. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, es geht nicht darum zu spielen. Es ist Arbeit im Haus Gottes angesagt. Arbeit zur Erbauung der Gemeinde. Und Paulus sagt, schaut her, wenn ich in der Gemeinde bin, dann rede ich überhaupt nie in Sprachen. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle, aber nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde will ich lieber 5 Worte, und das ist sehr drastisch, zur Erbauung sagen in verständlicher Sprache als 10.000 Worte in irgendeiner Fremdsprache. Ja? Also das ist dieses Rätsel und diese Herausforderung. Paulus sagt, okay, ihr könnt in Sprachen reden in der Gemeinde, aber ich selber, ich rede nicht in Sprachen in der Gemeinde. Sondern wenn ich in der Gemeinde das Wort ergreife, wenn ich diese kostbare Zeit habe, dann will ich lehren, dann will ich Offenbarung bringen, Ermahnung zur Erbauung der Gemeinde. Dafür nutze ich meine Zeit, nicht für den Kinderkram, sage ich jetzt mal. Ja? Und dann erklärt er ihnen, schaut mal, dafür ist eigentlich die Sprachenrede gegeben. Und das müssen wir jetzt gut zuhören. Und da müssen wir verstehen. Dann haben wir den Schlüssel, auch um zu verstehen, dass das ganze moderne Sprachenreden der Pfingstler und Charismatiker Betrug ist. Eine Fälschung des Originals. Hier heißt es nämlich, wenn ihr verstehen wollt, wenn ihr also nicht mehr Unmündige seid, Kinder, dann müsst ihr bedenken, im Gesetz steht geschrieben, das heißt im Alten Testament. Und nun kommt interessanterweise ein Zitat aus Jesaja 28. Ja? Und da sagt der Herr, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Wir können jetzt nicht näher auf Jesaja 28, auf diese ganzen Zusammenhänge eingehen. Ich möchte es nur mal so zusammenfassen. Paulus führt hier ein Zitat an, das ganz deutlich macht, an wen richten sich die Sprachen? Und was sind die Sprachen? Und das müssen wir verstehen. Was ist dieses Volk in diesem Vers 21? Ich will zu diesem Volk reden, nicht zu allen Völkern. Das ist das Volk der Juden, das ist das Volk Israel, völlig klar. Finden wir aus dem Zusammenhang von Jesaja 28 unzweifelbar. Gott will durch die Sprachengabe zu dem Volk Israel reden. Und zwar nicht zu den Gläubigen, sondern zu den ungläubigen Juden. Das ist der Schlüssel für das biblische Verständnis der Sprachengabe. Wenn wir das verstanden haben, dann ist auch klar, warum diese Sprachengabe aufgehört hat. Ja? Dann ist auch klar, dass die Pfingstler eine Fälschung betreiben und nicht das Echte haben. Ich werde nachher noch drauf kommen. Also, Gott will mit fremden Sprachen, mit ausländischen Sprachen, man könnte sogar übersetzen mit den Sprachen der Gegner, der Feinde, zu diesem Volk reden. Was war der geschichtliche Zusammenhang damals? Nun, wir sehen im Propheten Jesaja immer wieder die Mahnung, die auch den anderen Propheten zu eigen ist. Hört her, mein Volk, ihr habt mein Gesetz gehört und habt es verworfen und nicht getan. Ihr habt die Mahnungen der Propheten gehört und ihr habt sie verworfen und ihr habt es nicht getan. Und wenn ihr jetzt nicht hört, dann werde ich auf eine andere Weise zu euch reden. Nicht mehr auf Hebräisch, nicht mehr in der euch vertrauten Sprache, wo ich meine Mahnungen und die Botschaften meiner Liebe gegeben habe, sondern ich werde mit einer anderen Sprache zu euch reden. Mit den unverständlichen Sprachen heidnischer Eroberer. Wir finden es übrigens in den alttestamentlichen Propheten verschiedentlich. Ein Volk, dessen Sprache du nicht kennst, ein Volk dunkler Sprache wird über dich kommen und es wird dich herausreißen aus diesem Land. Ja? Das ist die Botschaft gewesen. So wie wir manchmal auch sagen müssen als Eltern, wenn du nicht hören willst, was ich dir gesagt habe, dann muss ich eine andere Sprache verwenden. Und das ist meistens eine schmerzhafte Sprache, damit du hörst. Und genau das ist da auch gemeint. Ja? Damals war die Drohung, wenn ihr nicht gehorcht, wenn ihr nicht hört auf das Wort Gottes, dann werdet ihr aus dem Land herausgetrieben werden, durch heidnische Eroberer, in das ihr hineinkommen durftet aus Gnade. Und genau das ist geschehen, erst mit den 10 Stämmen des Nordreichs, die durch die Assyrer weggeführt wurden, und dann später auch mit Juda, mit dem Südreich, das dann durch Nebukadnezar in die Gefangenschaft geführt wurde. Ja? Also das war dieses Reden mit fremden Sprachen. Die Chaldäer und die Assyrer kamen und ihre Sprache wurde gehört, dort wo vorher das heilige Hebräisch gehört wurde. Und das war Gericht. Das war Gericht, weil sie nicht auf den Herrn gehört haben. Und genau das ist das Ziel der biblischen Sprachenrede gewesen. Es hat sich an die Juden gerichtet. Es war eine Mahnung Gottes an die Juden. Wenn ihr auf dieses Wort nicht hört, das euch jetzt verkündigt wird, dann werde ich durch heidnische Eroberer kommen und werde euch aus dem Land vertreiben, so wie damals. Nun, wenn wir uns anschauen, was der heilsgeschichtliche Zusammenhang auch von der Apostelgeschichte her und danach war, dann stellen wir fest, dass das ganz genau zusammenpasst. Wenn wir uns anschauen, wo tritt das Sprachenreden in der Apostelgeschichte auf, die Zuhörer waren immer Juden, ungläubige Juden. Ja? Das Paradebeispiel ist natürlich Apostelgeschichte 2. Ich setze jetzt mal voraus, dass das so einigermaßen bekannt ist. Ich möchte da nur auf die wichtigsten Dinge kurz eingehen. Dort war es so, dass ja dieses Zeichen der Sprachenrede unmittelbar die Verkündigung des Apostels Petrus eingeleitet hat. Im Grund war das der Paukenschlag, der die Juden aufmerken hat lassen auf die Predigt des Petrus. Ja? Sie sind zusammengeströmt. Was soll das sein? Wieso reden die da in unseren Sprachen? Was passiert da? Das muss ja was Übernatürliches sein. Da ist ja Gott im Spiel. Und dann hat Petrus eine verständliche Predigt gehalten. Das war das Entscheidende. Ja? Er hat nicht weiter in Sprachen geredet, sondern er hat angefangen, ihr Männer, hört mir zu. Und dann kam diese Predigt. Und wisst ihr, was hat Gott dem Volk durch die Apostel damals gesagt? Es ist im Grund wunderbar. Es ist im Grund gewaltig. Die Juden hatten den Herrn Jesus verworfen. Sie hatten gerufen, kreuziget ihn. Sie hatten ihn in die Hände des Pilatus ausgeliefert und hatten allen Druck aufgewandt, dass er auch wirklich umgebracht wird. Sie hatten ihren Messias, ihre Rettung verworfen. Eigentlich waren sie jetzt schon reif für das Endgericht. Gott hätte Feuer vom Himmel fallen können, lassen können und diese ganzen Leute vertilgen, es wäre nur gerecht gewesen. Aber wir sehen hier die Langmut und Barmherzigkeit und Güte Gottes. Gott lässt durch die Apostel eine Botschaft des Heils